indem du Ja zum Leben sagst und auch sozusagen dein Vermögen hast, vermagst du was zu ändern. Und wir hoffen halt, dass möglichst viele Menschen bewusst diese Entscheidung treffen und dann auch sehr bewusst entscheiden, wie sie spenden wollen. Und darauf sind wir hoffentlich eine Antwort.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit unserem Gast Anne Schulze und Martin Permatier. Anne ist Mitgründerin von effektiv-spenden.org, einer gemeinnützigen Spendenplattform. Dort fokussiert sie sich seit 2022 auf die Bereiche Finance und Operations sowie Spendenberatung. Anne thematisiert in diesem Gespräch die Komplexität von oftmals emotional geprägten Spendenentscheidungen, ermutigt dazu, an dieser Stelle evidenzbasierte Überlegungen anzustellen und beschreibt die Bedeutung von Spenden als einen Akt der Verbindung und sozialen Verantwortung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Anne Schulze zu begrüßen. Hallo Anne.
Hallo Martin.
Anne, du bist Mitgründerin und Geschäftsführerin von effektiv-spenden.org. Wie man hört, eine Spendenplattform. Wie war dein Weg dahin, diese Plattform mitzugründen?
Ja, danke Martin. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und mein Weg, ja, da müssen wir ein paar Jährchen zurückgehen. Eigentlich hat es damit begonnen, dass ich in der Nähe vom Ruhrgebiet aufgewachsen bin und viele Kinder mit türkischem Migrationshintergrund in der Klasse hatte, circa 50% damals sogar. Und meine Großmutter vielen von denen Deutschnachhilfe gegeben hat. Und ich somit, glaube ich, früh eher unbewusst mir meines Privilegs bewusst geworden bin. Und danach hat sich so ein Weg gezeichnet, der vielleicht von außen so ein bisschen widersprüchlich erscheint, für mich aber nicht so widersprüchlich ist. Vielleicht ganz kurz, ich habe Abitur gemacht, habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert und habe da auch mein erstes Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht, was man jetzt vielleicht nicht besonders altruistisch einstufen würde. Bin dann aber für ein Jahr nach Guatemala gegangen, weil ich immer das Ziel und den Wunsch hatte, ursprünglich vielleicht mal in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten. Habe dann erst für so eine kleine Stiftung aus meiner Heimatstadt ein Jahr in den Bergen wirklich von Guatemala gelebt und dann da aber festgestellt, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es gibt noch größere Dinge, die ich bewegen kann und möchte. Und bin dann so ein bisschen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, in die Unternehmensberatung gegangen und habe da sehr viel gelernt. Ich habe damals aber da schon gesagt, ich bleibe 2 Jahre und gehe zur UNO. Und ich bin 8 Jahre geblieben und nie zur UNO gegangen. Aber währenddessen ist dann viel passiert. Ich habe dann noch einen zweiten Master gemacht in International Development, also mit dem Fokus auf VWL und auch Entwicklungszusammenarbeit und habe damit so ein bisschen schon meinen Weg geebnet. Habe dann BCG verlassen, weil mir immer klar war, dass ich dort nicht Partnerin werden wollte und bin dann zu einer Stiftung gegangen in Deutschland, wo wir mit einigen ehemaligen Beratern sozusagen die Familienstiftung aufgebaut haben für eine sehr wohlhabende Familie in Deutschland. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesem Gedanken in Berührung gekommen. Wir haben knappe Ressourcen, lass uns doch mit diesen knappen Ressourcen möglichst viel Gutes tun, weil wir haben nun mal viele Probleme in der Welt, sei es Klimawandel, Armut etc. pp. Und das war für mich so eine schöne Kombination eigentlich von betriebswirtschaftlichem Denken und altruistischem Handeln. Und darüber habe ich dann das Ökosystem des effektiven Altruismus entdeckt und als ich dann noch zu einer anderen Beratung gegangen bin, zu Seek Development, wo wir ja den Fokus auch auf International Development hatten, hat mein Mitgründer Sebastian Effektiv Spenden gegründet. Und als das dann so gut lief, hat er mich nach 2, 3 Jahren angesprochen und hat gesagt, Anne, ich brauche dich und komm dazu.
Ja, sehr spannend. Also würdest du sagen, es gab nicht so ein Schlüsselerlebnis oder war dieses Guatemala-Erfahrung so ein Schlüsselerlebnis, dass du gemerkt hast, boah, mein Leben mache ich aber jetzt mal in eine andere Richtung?
Ich glaube, es gibt nicht das eine Schlüsselerlebnis, aber ich glaube, es gibt einige Momente in meinem Leben, die gar nicht so ein expliziter Aha-Moment waren, aber ich glaube, die einfach meine Intuition genährt haben. Also von, wie gesagt, meinem Aufwachsen und meiner Großmutter zu sicherlich meiner Zeit in Guatemala und auch vielen anschließenden Reisen und einfach eine Auseinandersetzung mit dem, wo ich jetzt zufälligerweise und glücklicherweise geboren wurde, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Aber es ist für mich nicht im Rückblick so der eine Aha-Moment, sondern viele Momente, die auf dem Weg dahin dazu geführt haben, dass ich jetzt sozusagen ein Produkt meiner Entscheidung und meiner Wahrnehmung und meines inneren sozusagen moralischen Kompasses bin.
Das ist ja auch eine gewisse Sehnsucht, die viele haben. Ja, wie bist du denn mit dieser Sehnsucht umgegangen, als du bei BCG gearbeitet hast? Hast du den weggepackt oder war das ein Widerspruch oder konntest du das gut integrieren?
Ich glaube, ich konnte das ganz gut integrieren, weil ich die Zeit bei BCG für mich, würde ich sagen, gut genutzt habe. Also ich habe da einfach immer so nach ein paar Leitsätzen gelebt, die ich auch heute noch jungen BCGlern und BCGlerinnen mitgebe. Ich habe immer gesagt, it's just a job and not your life. Also es ist nicht dein ganzes Leben, es ist ein Job, der dir sozusagen gewisse Fähigkeiten und Erfahrungen mit auf den Weg gibt, die auch nochmal an anderer Stelle relevant werden können. Und ich habe bei BCG eine gute Zeit gehabt, weil ich immer auf spannenden Projekten war, viel, aber nie zu viel gearbeitet habe, für mich da auch immer Grenzen gesetzt habe und Grenzen setzen konnte und auch die Zeit bei BCG dafür genutzt habe, noch diesen Master machen zu können. Das war so ein, auf Englisch sagt man Educational Leave of Absence, also das wurde von BCG damals auch gesponsert finanziell und das war halt super, dass ich zu meinem BWL-Studium noch diesen Master of International Affairs machen konnte und ich habe auch alle 2 Jahre noch eine Auszeit genommen und bin mit dem Rucksack durch die Welt gereist. Und somit war das für mich immer gut integrierbar, weil ich aber auch immer wusste, es ist endlich. Und ich mache das sozusagen, um mir Fähigkeiten anzueignen, um Projekterfahrung und Führungserfahrung zu bekommen, um dann irgendwann mal den Sprung zu machen. Wie gesagt, ursprünglich war mal geplant nach 2 Jahren zur UN, hat dann ein bisschen länger gedauert und war nie die UN. Aber ich glaube, in dem Moment habe ich es ganz gut integriert und vielleicht war die Sehnsucht damals auch noch nicht so laut. Weißt du, das war der erste Job nach meinem Studium und irgendwie war es dann auch cool, bei BCG zu sein. Ich habe auch wunderbare Freunde dort gefunden. Ich hatte spannende Projekte und dieser innere Konflikt war damals nicht so laut. Ich glaube, jetzt wäre er deutlich lauter.
Das berührt mich gerade sehr, weil meine Tochter ist jetzt gerade bei der UNO gewesen, hat mir nämlich gestern ein Foto geschickt von dieser goldenen Wand, weil sie eine Freundin hat, die da arbeitet, weil sie genau auch diesen Traum natürlich haben, sie wollen wirksam in der Welt werden. Und die eine Freundin ist jetzt da, jetzt hat die da hospitiert, ne? Und ich habe dann so diese goldene Wand gesehen und war irgendwie so geflecht, ja. Was ein Projekt, ja, mit all seinen Fehlern, ja, und all seinen Unzulänglichkeiten, aber es gibt sowas. Es gibt so diesen Ort, ja, wo die Leute sagen, Mensch, lass uns mal um die Sache als Ganzes kümmern. Und dann muss ich auch daran denken, bei dem, was du jetzt sagst, also für viele junge Menschen dieses Problem, erstmal in die alte Welt zu gehen, mit all ihren Widersprüchlichkeiten, die vielleicht auch heute offensichtlicher sind, als für unsere eins damals. Also ich habe ja auch die konventionelle Welt total normal bedient. Und jetzt bin ich aber froh darum, das auch alles zu kennen, ja.
Absolut. Und ich glaube, darüber gibt es auch viele Anknüpfungspunkte, gerade auch wenn ich jetzt in meinem Job bei Effektiv Spenden, also sagt der Name ja schon, wie du gesagt hast, wir sind eine Spendenplattform. Das heißt, ich interagiere am meisten mit unseren Spendern und Spenderinnen. Was sind Menschen, die einen Job haben, die Geld verdienen und dann eben einen Teil spenden? Und ich glaube, es ist ganz gut, dass ich auch deren Realität einfach kenne und dass ich auch in dieser Unternehmensberatungswelt oder in der Wirtschaft einfach gearbeitet habe, weil ich schon auch, denke ich, Dynamiken, Motivationen und auch Sehnsüchte verstehe und das eigentlich immer ganz schöne Gesprächsatmosphären zulässt, würde ich sagen. Ja, und ich kann das aber total verstehen, was du zu deiner Tochter sagst und dem Foto. Als ich in New York gelebt habe und dann auch bei der UNO mal war, ja, natürlich, da habe ich auch einen ganz großen Sehnsuchtsmoment gehabt, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es gut ist, dass wir eine Institution wie die UNO haben mit all ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber generell bin ich ein Fan. Ich habe dann nur für mich entschieden, auch nach dem, was ich bei BCG erfahren habe und wie ich gearbeitet habe und nach vielen Gesprächen auch mit Mitarbeitenden von unterschiedlichen UN-Organisationen, dass es für mich wahrscheinlich nicht der sinnvollste Platz ist oder gewesen wäre. Ja.
Also es sind halt auch Institutionen, ja, mit all ihren kleinen hierarchischen Spielchen, die da auch so drin vorkommen, ne? Und jetzt hast du vorhin auch Bezug genommen auf eine Bewegung, die nennt sich Effective Altruism. Die ist gar nicht so bekannt, aber ich glaube, die steht ja auch so ein bisschen im Hintergrund von eurer Gründung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Der effektive Altruismus oder Effective Altruism ist in der Tat das Ökosystem, in dem wir uns bewegen oder die Bewegung, in der wir uns bewegen, ursprünglich gegründet, ohne zu wissen, welches Ausmaß das erreicht, wenn man heute mit Will MacAskill, zum Beispiel einem der Gründerväter, spricht, von Philosophiestudenten, die sich genau mit dieser Sehnsucht auseinandergesetzt haben. Und wenn ich es ganz kurz zusammenfassen würde, geht es darum, in dieser Bewegung, in diesem Ökosystem mit wenig oder knappen Ressourcen möglichst viel Gutes zu tun. Das ist jetzt sehr knapp. Ja, und das kann sich darauf beziehen, im Bereich extreme Armut möglichst viele Menschenleben zu retten oder zu verbessern, im Bereich Tierleid verringern, möglichst viele Tiere zu retten, im Bereich Klimaschutz möglichst viele CO2-Tonnen heute und zukünftig einzusparen. Jetzt auch im Bereich Demokratie verteidigen, zum Beispiel sicherzustellen, dass wir möglichst viele Demokratien auf dieser Welt doch noch irgendwie retten oder wieder zum Guten wandeln. Oder auch im Bereich globale katastrophale Risiken zu schauen, wie können wir zukünftige Pandemien oder auch katastrophale Risiken durch die KI vermeiden. Das sind so Themengebiete, mit denen wir uns beschäftigen, die es auch sozusagen deswegen bei uns auf der Webseite gibt. Und wir arbeiten ganz eng mit diesem Ökosystem zusammen, weil wir uns der Forschung aus dem effektiven Altruismus oder aus der Bewegung des effektiven Altruismus bedienen. Also das heißt, was du auf unserer Webseite findest an Empfehlungen, hat immer einen ganz umfangreichen Forschungshintergrund. Und der kommt aus Organisationen, aus Thinktanks, aus Forschungsinstituten, die alle mit dem effektiven Altruismus assoziiert sind. Also das Ganze hat eigentlich mal als eine Idee, oder ich will den Begriff der Sehnsucht nochmal aufgreifen, gestartet irgendwo im Keller im Unigebäude der University of Oxford oder in Oxford und ist jetzt einfach eine weltweite Bewegung gewesen oder geworden, wo es Organisationen gibt, die eben entlang dieser Prinzipien arbeiten, wo es Organisationen wie uns gibt, die eher auf den Spendenaspekt gehen, also möglichst viel mit deiner Spende zu bewirken. Davon gibt es aber ganz viele Organisationen auch in anderen Ländern. Und es gibt auch eine ganze Community, wo auch junge Menschen schon während ihrer Studienzeit sich sozusagen dieser Idee anschließen und dann vielleicht sogar auch schon ihre ersten Karriereentscheidungen danach ausrichten.
War ja krass, wie weit das geht. Also jetzt war ja die Konferenz im Herbst hier in Berlin auch, oder eine, ne? Wie so viele. Und meine Tochter ist da ja auch ganz gut involviert. Und die erzählt dann auch, dass manche Leute so weit gehen, eine Niere zu spenden, weil sie können. Und du denkst so, Alter, er meint das aber ernst. Ja. Und ich so, ja, ich glaube, ich bin da nicht so weit. Ne?
Also ich habe auch noch keine Niere gespendet. Es gibt wie immer, ne, wenn du über irgendwie eine Bewegung nachdenkst und über Prinzipien, kannst du, glaube ich, die Prinzipien sehr intensiv leben und ausleben, was wirklich dazu auch führt, dass Menschen wie zum Beispiel deine Tochter, die sich engagieren, die in einer Lokalgruppe engagiert sind, häufig kommt man über die Uni dazu, wo man sich einfach dann in Runden darüber austauscht, wie man das Leben gestalten will und was jetzt die größten Probleme sind, die es anzugehen gilt und dann auch tatsächlich schon die ersten Karriereentscheidungen danach zu treffen, weil man eben sozusagen, wir reden immer von den 80.000 Hours, das ist tatsächlich auch eine Karriereberatung in unserem Bereich und 80.000 Hours deswegen, weil man sagt, man hat ungefähr 80.000 Stunden im Leben, die man arbeitet und die wollen wir halt möglichst gut einsetzen. Ich habe den effektiven Altruismus nicht kennengelernt, als ich noch 80.000 Stunden zu arbeiten hatte, sondern viel später. Vielleicht irgendwie 40.000 Hours. Ja.
Ist das ein Fluch oder ein Segen?
Also ich fand es für mich persönlich einen Segen, weil ich eben genau diese Erfahrung auch schon aus der Unternehmensberatung hatte und weil ich auch mich nicht so mit meinen ersten Entscheidungen, meinen ersten Karriereentscheidungen so unter Druck gesetzt habe. Ich glaube, wenn du schon sehr früh, also gerade auch in deinen 20ern, wenn du ja noch wirklich deinen inneren Kompass irgendwie auslotest, dich loslöst vielleicht von deinem Elternhaus und dann aber guckst, ne, nach welchen Werten möchte ich mein Leben ausrichten und welche Perspektiven sind da wertvoll. Und wenn du da sehr früh mit dem effektiven Altruismus in Berührung kommst, finde ich das einerseits toll und ich bin auch immer total begeistert. Wir haben hier so einen Coworking-Space, wo viele jüngere Menschen auch schon früh zum effektiven Altruismus gefunden haben. Wenn ich mich mit denen austausche, denke ich so, wow, ich war mit Mitte, Ende 20 echt noch ganz schön naiv und vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Aber andererseits ist es zum Teil auch ein ganz schöner Druck, der da entsteht. Ne? Wenn du dir ganz früh Gedanken machst, so ich muss jetzt wirklich mit jeder Karriereentscheidung, mit jeder Stunde, die ich irgendwie handle, agiere, möchte ich maximal viel Gutes tun. Und wenn du dann in so einer Community bist, da gibt es natürlich auch Peer Pressure. Ja? Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, vor allen Dingen für meine mentale Gesundheit, würde ich sagen, dass ich erst den konventionellen Weg gegangen bin und damals noch gar nicht davon wusste. Und so ein bisschen auch selber, ich habe mir immer gedacht, ich möchte was Gutes tun, aber ich möchte dabei, also dieser Maximierungs- und Optimierungsgedanke, der kam mir einfach aus der Beratung und den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich festgestellt, da gibt es ja eine ganze Bewegung. Wie cool ist das denn? Ja, da gibt es ganz viele Menschen, da gibt es ganz viele Organisationen und auch ich kann da meinen Platz finden. Es hätte wahrscheinlich für mich ein bisschen früher sein können und ich kann es jetzt auch nicht mehr, das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber ich bin dankbar für den Weg, wie ich ihn gehen konnte und auch für die Erfahrungen, die ich auf dem Weg gemacht habe und den Zeitpunkt, zu dem ich den effektiven Altruismus entdeckt habe. Ja, und das mit der Niere, ich habe auch noch keine gespendet. Und auch wenn man sich Peter Singer anhört, auch einer so ein bisschen der Gründer, Väter der Bewegung, der auch in seinem Buch beschreibt, so wenn du jetzt noch einen Kaffee oder eine Limo trinkst, ja, dann denk mal drüber nach, könnte es nicht einfach auch das Wasser sein aus dem Wasserhahn? Das ist natürlich sehr extrem, ne? Und das sind eigentlich immer Denkanstöße und Konstrukte. Auch Peter Singer lebt nicht unbedingt danach, aber das sind sozusagen die Frugalisten. Ja, also was brauche ich wirklich und was kann ich dann noch abgeben? Und dann ist es bei manchen, das sind aber wenige und Ausnahmeerscheinungen, auch die Nieren. Und ich finde es aber irgendwie faszinierend, auch solchen Leuten zu begegnen, ja, auf der Konferenz in Berlin oder auf der Konferenz in London.
Ja, ja. Ich dachte auch neulich, war irgend so ein LinkedIn-Post, der Mensch ist ein Egoist und es gibt gar kein altruistisches Verhalten. Und ich sage so, okay, guck dir mal die Bewegung an, da siehst du, wo die Latte hängt. Da gibt es doch Leute, die nehmen das ein bisschen ernster. Ne? Muss man ja auch nicht. Und ich finde das interessant, wie auch dieses Thema Spenden in uns besetzt ist. Ja, die ersten Kontakte mit Spenden habe ich natürlich durch die Kirche, durch die Kollekte. Und bei uns hieß es immer, die Spende bei diesem Gottesdienst ist für die Kirchenheizung. Kann ich mich noch erinnern, dass die mal für die Heizung gesammelt haben. Ne? War wahrscheinlich nicht gut gedämmt, das Ding. Ne? Und es ist ja so ein Pendel zwischen dieser Selbstwirksamkeit, Selbstberuhigung, latenten Schuldgefühlen, aber manchmal auch Lebenseinstellungen. Ne?
Ja. Und das ist so, ne? Das ist auch der Mix, den wir unter unseren Spendern und Spenderinnen wahrnehmen. Und es ist, glaube ich, auch gerade heutzutage zum Teil auch so ein bisschen gegen die Ohnmacht. Ne? Du schaltest die Nachrichten an, ist ja egal, wohin du schaust. Gerade ist die Welt an vielen Stellen nicht so schön. Und da kann es natürlich auch so ein bisschen das Thema Selbstwirksamkeit oder das gute Gefühl zu spenden. Wir reden auch immer von dem Warm Glow Moment. Ach, jetzt habe ich was Gutes getan. Aber ich glaube, es ist auch gut und berechtigt, sich durch das Spenden gut zu fühlen, ohne dass ich jetzt hier für Ego-Polishing oder Greenwashing Werbung machen möchte. Ne? Aber indem du bewusst entscheidest, ich habe eigentlich genug und kann einen Teil noch zurückgeben. Die Frage ist, wie groß dieser Teil ist. Manchmal wünschte ich mir, er wäre größer bei Menschen, von denen ich weiß, was sie so verdienen. Aber diesen Impuls zu haben, zurückzugeben, der ist auch bei mir, ne? Der kommt aus dem Herzen und ich bin mir meines Privilegs bewusst und ich bin mir meiner besonderen Position bewusst und ich möchte gerne was zurückgeben und einen Beitrag leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so eine Reihe von Faktoren, wie du sie gerade genannt hast. Und ich glaube, es gibt alles und es ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, in meinen Augen, solange das möglichst effektiv eingesetzt wird, dafür sind wir ja da, ne? Dass wir sagen, man kann mit seiner Spende erstens viel bewirken, aber zweitens kann man auch mehr bewirken, als wenn du einfach irgendwo hinspendest, weil es einfach wahnsinnige Unterschiede zwischen den Hilfsorganisationen gibt. Und diese Unterschiede sind wir uns häufig gar nicht bewusst, weil wir natürlich häufig gar nicht in diesen Lebensrealitäten, zum Beispiel im Bereich von globaler Armut, leben. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in Uganda im Dorf zu leben, auch wenn ich schon ein paar Mal da war. Mhm. Aber wir geben ja das Geld und dann wird damit ja was gemacht. Wir haben nicht diesen üblichen Feedback-Loop, dass du weißt, ne, wie gut fühlt sich das an, was ist das Produkt, was ich bekomme. Du bekommst im Zweifel eine Marketingbroschüre und musst dich darauf verlassen. Und es gibt einfach riesige Unterschiede und wir wollen halt sozusagen darüber aufklären, dass es Sinn macht, sich mit diesen Unterschieden auseinanderzusetzen und dass man halt sozusagen mit seiner Spende noch mehr bewirken kann, wenn man sich damit beschäftigt. Nochmal auf deine Ursprungsfrage. Die Motivation ist durchaus sehr unterschiedlich gelagert, so wie wir Menschen halt einfach unterschiedlich sind, würde ich sagen, ja.
Ja, ich würde auch sagen, die meisten Menschen, die ich kenne, spenden. Ja, ja, viel oder wenig, aber fast jeder spendet irgendwann irgendwo, ne? Und ja, wirst auf der Straße angequatscht, Greenpeace, Amnesty International, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, dann kennt man ja so ein paar, dann fühlt man sich vielleicht so politisch nah oder ideell nah. Aber was ich interessant war, irgendwann habe ich mal schon länger her so eine Doku gesehen, so graue Star-Operationen waren das, glaube ich, wo du für 20 Euro, weiß ich, ein relativ geringer Betrag Leute sehend machen konntest. Mhm. Wo du denkst, was für ein 20? Ja, also irgend sowas war das. Ne? Können die wieder sehen? Oder diese Entwurmungsmittel für Kinder, wo die total Leid haben, ja, und das kostet dann nur Pfennige. Und da denkst du, ja, boah, das ist ja ein Riesenhebel. Ne? Was sind bei euch so die Kriterien, warum ihr sagt, das ist effektiv?
Genau, das ist das, was du gerade schon gesagt hast. Im Endeffekt ist das dann tatsächlich ein sehr rationaler Approach, ne? Also so diese altruistische Motivation aus dem Herzen, sage ich immer, und dann das Wie zu spenden mit dem Verstand. Deswegen hat das wahrscheinlich auch so mit mir resoniert, aufgrund auch meiner Erfahrung bei der Beratung. Aber genau, es geht darum, ne? Das geht wirklich darum, sich soweit möglich Zahlen anzuschauen und wirklich mal reinzuschauen. Ich nehme jetzt mal, weil du aufgegriffen hast, das ist bei uns der Bereich Armut bekämpfen, also auch globale Gesundheit und Entwicklung. Und da geht es halt darum, mit jedem eingesetzten Euro möglichst viele Menschenleben zu retten. Ja, und dazu gibt es halt ganz viel Forschung. Und die Forschung findet üblicherweise immer statt im, was sind eigentlich große Probleme auf dieser Welt? Also zum Beispiel gibt es noch wahnsinnig viele Malariatote. Wo gibt es aber auch Interventionen, die wirken? Also wir wissen, dass Malarianetze wirken. Wir wissen auch, dass Tabletteneinnahme wirkt. Vielleicht kommt sogar bald die Malariaimpfung. Also man guckt sich dann halt von den Problemkrankheiten in dem Fall, grauer Star kann es zum Beispiel auch sein, oder Entwurmung, das sind ja Parasiten eigentlich. Und dann guckst du ja, was sind denn für Interventionen, die wirken und welche sind davon am kosteneffektivsten? Also mit wie viel Einsatz Geld erreichst du wie viel Verbesserung der Lebensqualität und dann welche Organisationen können das besonders gut, können auch skalieren, sind transparent und haben auch noch die Möglichkeit, Gelder aufzunehmen. Auf Englisch sagen wir mal Room for Funding. Das ist so ein bisschen der Dreisprung, der im Hintergrund bei uns passiert. Den machen wir nicht selber. Das ist nicht Anne, die jetzt gerade irgendwie Entwurmung besonders cool findet und deswegen das auf die Webseite packt. Also wir versuchen da wirklich Abstand zu nehmen von persönlichen Präferenzen und da komme ich wieder auf den effektiven Altruismus, uns wirklich der Forschung zu bedienen, die in dem Bereich entsteht. Und deswegen haben wir auch nur wenige Themenfelder auf unserer Webseite und auch nur wenige Top-Empfehlungen, weil das eben sozusagen nachweislich wissenschaftlich mit über zigtausend Stunden Research erforscht wurde. Im Bereich Armut gibt es dazu dann so Forschungsmethoden wie randomisierte Kontrollstudien. Das bedeutet, ne, man versucht halt wirklich rauszufinden, was bringt diese Intervention. Man hat dann Dörfer mit Kontrollgruppen, wo eben das nicht gemacht wird und andere Gruppen, wo es halt gemacht wird. Und dann schaut man sich die Effekte an. Also dahinter steckt im Bereich Armut auf jeden Fall wirklich viel, viel Research. Und ich finde es halt cool, ja. Und ich bin immer völlig fasziniert davon. So, ja, es gibt diese Themen und wir können auch nachweisen, dass es wirkt. Und das versuchen wir halt einfach über effektiv Spenden den Menschen zu vermitteln, dass es eben große, große Unterschiede gibt. Und dass es aber so schwer ist, auch sich da zurechtzufinden, wie du gesagt hast. Ne? Wir werden am Bahnhof angesprochen, wir haben jetzt wieder Postwurfsendungen im Briefkasten. Und das ist dieser Dschungel, dann gibt es irgendwie Katastrophen, dann haben wir plötzlich ganz viel mediale Aufmerksamkeit, da spendet Deutschland ganz, ganz viel, ja, also gegen die Ohnmacht, oh Gott, ich muss was machen, da wird gleich der IBAN oder der QR-Code eingeblendet, dann gebe ich was dahin gegen meine eigene Hilflosigkeit, wobei wir immer sagen, ach, spende lieber an die unsichtbaren Katastrophen, weil im Zweifel sterben mehr Kinder an Malaria oder den Folgen von Malaria als jetzt irgendwie bei einer Überschwemmung oder einem Erdbeben. Aber ich glaube, das ist dann sehr menschlich, ne? Da kommt halt dann Katastrophe, mediale Aufmerksamkeit, Impuls, was zu tun. Man muss dann schon irgendwie rational nochmal einen Schritt zurücktreten und zu sagen, ja, vielleicht nehme ich den Impuls, ich möchte was zurückgeben, aber überleg nochmal, wohin ich spende. Das ist sozusagen, wie wir über Effektivität nachdenken und das ist halt forschungsbasiert. In anderen Fällen ist das ein bisschen schwieriger. Vielleicht darf ich da noch kurz drauf eingehen. Aber im Bereich Klima zum Beispiel wirst du bei uns auf der Seite keine Organisation finden, die Bäume pflanzt. Gibt es ja manchmal, was weiß ich, du kaufst irgendwie einen Kasten Wasser und dann werden x Euro noch gegeben für Bäume pflanzen. Weil auch da arbeiten wir mit Forschungspartnern zusammen. Und das ist eben nicht der wirksamste Approach oder der wirksamste Ansatz. Du findest bei uns viele Organisationen, ganz anders als im Armutsbereich, wo es um Malarianetze, Impfungen, Cash-Incentives geht. Im Bereich Klima findest du fast nur Organisationen, die eher auf einer politischen Ebene arbeiten, weil wir sagen, wir müssen halt heutige und zukünftige CO2-Emissionen senken und deswegen müssen wir sozusagen top-down agieren und wir müssen häufig an Gesetzgebung ran und wir müssen gucken, wo sind die großen, also welche Länder sind die großen, welche Industrien sind die großen Emittenten. Und da bist du halt häufig eher bei der EU und bei den USA als jetzt irgendwie Sub-Saharan Afrika. Und dann geht es halt häufig ganz oft darum, Gesetzgebung zu beeinflussen, die dazu führt, dass eben verpflichtend andere innovative Technologien sozusagen gefördert werden und eingesetzt werden und gefordert werden. Das sind aber sehr unterschiedliche Bereiche. Also überall versuchen wir forschungsbasiert zu arbeiten und eben zu gucken, wo können wir die größtmögliche Wirkung erzielen.
Ja, das finde ich ja ganz spannend, wenn ich mich selber mal so beobachte. Ja, dann gibt's, wir hatten ja hier Alexandra Schwarz-Schilling auch mal im Podcast, die halt den Huni-Queens im Regenwald hilft, ihr Land zu kaufen, damit sie schützen können. Dann hatten wir Claudia Gallus mal hier vom Better Place, wo man ja auch sagen kann, ein Brunnen für die Gemeinde in Guatemala und dann kannst du sehen, also die gehen ja eher so über so ein Emotional Bonding oder mit Silja Graub jetzt für die Hochschule für Gestaltung waren wir bei Because, wo es dann eher Investoren, Stiftungsprojekte geht, langfristig eine Hochschule finanzieren, ja. So gibt's ja so verschiedene Motivlagen. Und ihr sagt, ja, ihr geht halt mehr auf die Effektivität, also auf die Wirkung. Das ist so euer Schwerpunkt, ne?
Genau. Und gerade die Akteure, die du jetzt genannt hast, also Because und Better Place, kennen wir auch sehr gut, haben da auch viel Verbindung hin. Der Basti, mein Mitgründer, hat auch bei Better Place lange selber gearbeitet. Und ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Akteure, wie du gesagt hast, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also ich würde sagen, Better Place, ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt gibt, aber ja schon einige Jahre.
2007, glaube ich, ja.
Ja, oh wow, fast 20 dann sogar. Mhm. Meines Erachtens haben die einen großen Fokus auf Effizienz. Also die versuchen möglichst vielen kleinen Organisationen, die alle irgendwie Fundraising machen müssen, eine Plattform zu bieten, damit sie halt Fundraising einfacher machen können. Und du kannst ja auf die Webseite gehen und ich weiß gerade nicht die Anzahl, aber da im Gegensatz zu uns, ne, wir sind ja sehr spitz und die sind eher sehr breit, ja. Die sind fast eher so der Breitensport und wir sind vielleicht eher so der Leistungssport, ja. Aber wir sind ganz spitz und haben einen ganz klaren Fokus auf Effektivität und ich glaube, sie haben eher den Fokus auf Effizienz, um halt möglichst vielen kleinen Initiativen so ein bisschen das Fundraising zu erleichtern. Und dann hast du eigentlich noch Because als anderen Akteur, der für mich den Kuchen größer macht. Da geht es ja viel um, ne, wenn du auch das Buch von Felix Oldenburg, Der gefesselte Wohlstand, da geht es ja viel darum, dass er sagt, es liegt ganz, ganz viel Geld in Stiftungen und zwar im Stiftungsstock, im Vermögensstock einer Stiftung, wo du eigentlich nicht dran kannst. Und das geht nicht. Ja, wir haben so viele Probleme auf dieser Welt, wir können nicht das Geld da liegen lassen. Wir müssen das jetzt spenden oder investieren, aber wir können das da nicht gefesselt halten. Und deswegen ist für mich Better Place sozusagen die breite Plattform für mehr Effizienz für kleine Organisationen. Und wir wollen dann innerhalb des Kuchens sozusagen noch die maximale Wirksamkeit rausholen. Ja, deswegen ist unser Fokus, wie du gesagt hast, Wirkung oder Effektivität. Aber ich glaube, so kann man sich diesen Dreiklang ganz gut vorstellen.
Ja, interessant, ne? Wie das jetzt auch in Bewegung kommt. Auch Rutger Bregmann, der erst das Buch geschrieben hat, Im Grunde gut, wo er so ein bisschen auch aufräumt mit diesem Bild, wir sind doch alle nur Tiere. Ja, sind wir auch, aber es besteht eine Möglichkeit, auch Mensch zu sein. Und der jetzt mit seiner Bewegung Morale, Ambition ja auch an den Start geht, die wahrscheinlich auch nicht so weit weg ist von dem, was ihr macht, ne?
Absolut. Also ich bin großer Rutger Bregmann-Fan, erstmal persönlich und definitiv auch jemand, der mich immer wieder inspiriert. Ich wünschte mir, wir hätten einen deutschen Rutger Bregmann übrigens. aber genau, und die School of Moral Ambition, das ist seine neue Bewegung, nachdem er ja gesagt hat, ne, im Grunde gut, Humankind, so hat er über das Menschsein, aber er hat gesagt, so, ah, das ist eigentlich so ein bisschen, die Leute haben sich dann zurückgelehnt. Ja, haben gesagt, ja, eigentlich sind wir ja doch im Grunde gut. Und dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich noch eine Bewegung starten oder ein Buch schreiben, wo es doch so ein bisschen mehr in die Aktivität geht. Und eigentlich sagt er ja so, gib mal deinen Bullshit-Job auf und mach was Vernünftiges in deinem Leben. Ich wünschte mir sehr, es hätte die School of Moral Ambition gegeben, als ich damals an dieser Entscheidung stand, BCG zu verlassen und wohin ich gehen kann. Da war ich sozusagen mit mir und ein paar BCG-Alumnis, von denen es aber nicht so viele gab, die in den Bereich gegangen sind. Und ich glaube, das wäre für mich damals wertvoll gewesen. Also die Idee ist ja, eine Bewegung tatsächlich auch zu schaffen. Und wie du richtig sagst, die ist schon auch dem effektiven Altruismus sehr ähnlich oder sehr nah. Es ist nochmal ein stärkerer Fokus tatsächlich auf Karrierewechsel und was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Das sind vielleicht eher diese 40.000 Hours, die 40.000 Stunden. Mhm. Ja, und was können da noch für Wechsel stattfinden und was möchte ich eigentlich der Welt zurückgeben? Und von daher, ich finde die School of Moral Ambition super. Es gibt auch hier in Berlin, die arbeiten viel mit so Circles, wo du einfach so Gleichgesinnte triffst und findest, um genau mal diese Karriereentscheidung und deine Sicht auf die Welt zu besprechen. Und ich bin gespannt. Es gibt dann auch sogenannte Fellowships. Also da machen sie tatsächlich auch Programme für Themen, die sie als besonders wichtig und aber auch vernachlässigt herausgefunden haben. Zum Beispiel im Bereich Tobacco Control. Wie sagt man das auf Deutsch? Ne? Also, dass du einfach schaust, dass da mehr stattfindet und nicht die großen Akteure und die großen Konzerne da Überhand behalten. Aber die besuchen halt Bereiche raus, wo sie bewusst Menschen platzieren wollen, die schon Berufserfahrung haben, um da eben maximal viel Einfluss zu nehmen. Also ich bin Fan.
Ja. Wie viel es dann doch schon gibt an Bewegung. Mir wurde auch gesagt, dass diese Konferenzen top sind, diese Netzwerke top sind, ja, also alles in diesem Biotop, dass man sich da gut austauschen kann und dass man eben nicht mehr der Exot ist. Jetzt würde mich eine Sache noch interessieren. Jetzt habe ich mal gehört, naja, so ein Spendenverein, der darf 15% für sich selbst nehmen und den Rest muss er irgendwie dann ausgeben. Also scheint es ja so zu sein, auf den ersten Blick, ja, die sind ja alle gleich effektiv. Und du sagst, nee, das sind Riesenunterschiede. Woran macht ihr diese Unterschiede fest?
Ja, super Frage. Und übrigens, die Konferenzen sind super. Da bist du aber natürlich nur in deiner Bubble, ne? Aber es ist einfach wirklich cool. Ich bin da immer in London und jetzt hier in Berlin. Und du kannst einfach Leute für 1-zu-1-Meetings anpingen, die du auch nicht kennst. Und dann haben wir alle wirklich auch tolle Meeting-Etikette, dass du dich einfach triffst. Und das ist schon sehr inspirierend. Um jetzt aber nochmal zu deiner Frage von den 15% Verwaltungskostenquote. Genau, das ist eins unserer Lieblingsthemen. Das ist so ein bisschen das. Also es gibt ja auch das DZI-Spendensiegel und da geht es halt eben auch genau um diese Verwaltungskostenquote. Und das ist für viele Menschen, wenn sie ihre Spendenentscheidung treffen, in dem Dschungel der Möglichkeiten, ist es so ein bisschen so ein Fixpunkt vielleicht, ja, oder so ein etwas, an dem man sich festhalten mag. Wir sagen halt immer, das ist eigentlich irrelevant, weil im Endeffekt sagt die Verwaltungsquote erstmal nichts über die Wirksamkeit einer Organisation aus. Also das ist so ein bisschen wie, wenn du in den Apple Store gehst und ein iPhone kaufst, fragst du dich auch nicht, wie viel der CEO verdient. Das hat relativ wenig damit zu tun, wie gut ein iPhone funktioniert und wie gut du das findest. Es ist aber, weil du halt eine Spende machst und das Geld dann weggibst, ja, und auch nicht wirklich weißt, was damit passiert, ist es häufig so ein Kriterium, auf das man schaut, was auch nachvollziehbar ist. Aus unserer Sicht ist es aber die falsche Frage. Also wir versuchen nicht, auf Verwaltungskostenquote zu optimieren, sondern wir sagen, eigentlich ist die irgendwie irrelevant. Wir müssen halt gucken, was mit dem Geld an Menschenleben gerettet wird. Also wenn du jetzt eine Organisation bei uns nimmst, die zum Beispiel Malaria-Netze verteilt, kein gutes Beispiel, weil ich mir sicher bin, dass der Gründer sehr wenig verdient. Der ist bekannt für seinen Frugal Approach. Aber nehmen wir die Malaria-Netze, geht es mir nicht darum, was die Verwaltungskostenquote von der Malaria-Organisation ist, sondern es geht mir darum, wie viele Netze werden denn damit gekauft, wie werden die verteilt und kommen die wirklich in den Regionen an und werden die dann auch verwendet, um Menschen vor einer Malaria-Infektion zu schützen. Das heißt, wir stellen gar nicht diese Verwaltungskostenquote-Frage, sondern wir wollen halt wirklich auf die Wirksamkeit des Produkts oder der Intervention gehen. Ist aber ein ganz üblicher Mythos, wahrscheinlich einer der Mythen, die sich am hartnäckigsten halten und wo wir versuchen, irgendwie wirklich immer auch hartnäckig gegen anzugehen, dass wir einfach die Frage verändern wollen. Ja,
ja, klar, das war ja, oh, die machen sich nur die Taschen dick. Man braucht ja auch immer gute Entschuldigung, warum man nicht spendet.
Ja, genau.
Und dann gab es natürlich auch noch immer dieses Entwicklungshilfe. Da war ja früher mal ganz groß Entwicklungshilfe für die anderen und so. Und die sind ja auch in die Kritik gekommen. Durch Korruption und staatliche Wege und jetzt sind sie auch teilweise eingestellt, also dieser Schock mit USAID, was dann mal eben nach 50, 60 Jahren von einem Tag am anderen weg war und keiner ist sich darüber klar, was am anderen Ende eigentlich los ist, wenn das so mal zack, keine Medikamente mehr von einem Tag am anderen, ne, was da passiert. Wie ist dein Blick auf diesen Aspekt?
Ja, das sind ja zwei Aspekte, ne? Also generell die Entwicklungszusammenarbeit. Da sind halt auch große Organisationen und in großen Organisationen hast du, glaube ich, einfach irgendwann auch immer Korruption und Themen, wo du genau hinschauen musst und natürlich auch die richtigen Incentives setzen musst. Also ich glaube, das gibt es. Da müssen wir auch nicht jetzt das beschönigen. Ich finde immer gut, unsere Organisation, die wir empfehlen, sind so wahnsinnig transparent. Und bei einer Organisation GiveDirectly gab es ein Korruptionsthema im DRC Kongo. Ja, da sind halt Gelder verschwunden. Das haben sie aber sofort aufgedeckt. Und das ist ein mini kleiner Bereich gewesen, also im Gesamtbudget. Und sie haben das sofort kommuniziert und sie waren wahnsinnig transparent darüber und haben sofort auch Maßnahmen ergriffen, um den Prozess besser zu machen. Sie waren da halt in der Kriegsregion unterwegs und haben da auch Prozesse angepasst, damit sie überhaupt dahin können. Und dann haben sie festgestellt, da sind halt Gelder veruntreut worden, also aber im minimalen Prozentbereich. Und die haben darüber berichtet, ja, und das finde ich so großartig auch bei unseren Organisationen, weil die so der Wirkung verpflichtet sind, dass sie darüber ganz transparent auch ihren Spendern und Spenderinnen gegenüber berichtet haben. Und dann wurden wir auch gefragt von Spendern, oh, soll ich jetzt nicht mehr an die spenden? Und ich habe gesagt, nein, im Gegenteil, ja. Also es ist eine der wenigen Organisationen, die sich traut und die Verantwortung dafür trägt, was da passiert ist. Und da darüber berichtet. Ganz viele andere schicken euch die Marketingbroschüren und da wird über sowas nie berichtet. Hm. Das ist der eine Teil der Frage. Ja, also auch da haben wir in unserem Ökosystem gesehen, einfach welchen Ansprüchen die Organisationen versuchen, da gerecht zu werden. Und ich glaube aber, dass es halt gerade in diesem Bereich auch Korruptionsthemen gibt, müssen wir akzeptieren und müssen halt schauen, dass wir hoffentlich Organisationen auswählen, wo das nicht so ist. Und natürlich ist es dramatisch, was gerade in der Welt passiert in dem Bereich. Also die Kürzung von USAID und wir sehen auch in anderen Ländern, dass die Entwicklungshilfe gekürzt werden soll und dass wirklich Programme von heute auf morgen gekürzt werden. Also ich habe Berichte gehört, wo Menschen wirklich anstanden, um gerade auch so ein HIV-AIDS, das war ja ein relativ berühmtes Programm von USAID, das PEPFAR-Programm, fand ich auch eins der guten Programme. Ich sage nicht, dass alles, was USAID gemacht hat, gut war, aber das war, glaube ich, sicherlich ein sehr etabliertes und wirksames Programm. Und es ist von heute auf morgen eingestellt worden. Und ich finde es, ich habe gar keine Worte dafür. Ja, also ich habe mich da versucht, auch nicht reinzusteigern, obwohl ich es manchmal getan habe, weil es mich einfach so enttäuscht hat und so, ich finde gar kein Wort dafür, also so empört hat, wie jemand, der so wenig Ahnung davon hat, so unmenschlich handeln kann, über Nacht. Ja, und umso mehr, umso wichtiger sind halt auch Spenden, auch wenn es nur kleine Spendenbereiche sind. Aber wir haben massive Mittelfehlbeträge sozusagen, auch Organisationen von uns. Also ich war neulich in New York bei einer Organisation GiveDirectly, die wir empfehlen. Die machen halt diese, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, auch in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent. Und die hatten, ich glaube, rund 32 Millionen US-Dollar von USAID zugesagt bekommen. Und davon war ein Großteil, also ich denke, so 20, 25 Millionen waren eigentlich schon eingeplant. Die sollten eigentlich in den nächsten Monaten ausgegeben werden. Und die sind nicht gekommen. Ja, die sind von heute auf morgen gekürzt worden. 25 Millionen, das sind ganz, ganz schön viele Menschenleben. Und dann sind sie halt an ihre Rücklagen gegangen. Ja, und haben gesagt, wir können die Menschen nicht hängen lassen. Und das hat Also das wurde so lapidar von der Regierung dort beschrieben und auch, dass keine Menschenleben gekostet hätte, das ist einfach Quatsch.
Ja, klar.
Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch Privatspenden da jetzt aktivieren in dem Bereich, weil da viele Menschen drunter leiden. Und man sich dann auch nochmal besonders seines Privilegs, glaube ich, bewusst werden kann, was es bedeutet, hier eben aufgewachsen zu sein und nicht von einem Programm von USAID für die Medikamente abhängig zu sein. Wir könnten noch lange drüber weiterreden. Es hat mich erschüttert. Und umso wichtiger sind dann halt dann auch andere Mittel, wenn sie eben nicht über staatliche Gelder kommen. Deswegen hat ja auch unter anderem Bill Gates zum Beispiel nochmal sein Budget aufgestockt, massiv, um einfach da auch ein Zeichen zu setzen.
Ja, und da kommen wir auch zur gesellschaftlichen, kulturellen Dimension, ja, also wo man ja auch sagt, ja, okay, me first, ja, das haben wir jetzt an verschiedenen Ecken, ist en vogue und dann vielleicht auch die Krise, ne, jetzt gucke ich bei mir selbst. Wollte er ja auch, oder er sei Teil einer Bewegung, dass er sagt, okay, das kann auch eine Praxis sein, wo wir auch uns ermächtigen, ins Tun zu kommen. Bis hin dazu, dass Leute sagen, ich gebe 10%, ne? Früher haben sie das ja machen müssen, ja, der Kirchenzehnt, aber dass man da sagt, hey, warum machen wir da nicht eine kulturelle Praxis draus? Wie schaust du denn darauf, auf diese Art der gesellschaftlichen Verantwortung?
Ja, fände ich natürlich super. Ja, also du sprichst auf den, das heißt bei uns der Giving What We Can Pledge. Ist auch ganz spannend. Ich habe noch nicht mal eine gute Übersetzung für Pledge gefunden. Das ist irgendwie sowas wie Versprechen oder Eid, aber das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Und das ist eben eine Bewegung, auch aus dem effektiven Altruismus, eine der ersten Ideen, dass damals gesagt wurde, ich gebe einfach möglichst viel zurück und verspreche mir selber oder verpflichte mich, 10% zurückzugeben. Und ich finde es super, wenn das alle in Deutschland machen würde, hätten wir ganz schön viel zusammen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, weil, auch nochmal, was du gesagt hast, also klar, Krisen überall auf der Welt, auch Inflation und natürlich denkt man so daran, ne, wie haben sich meine Lebenskosten entwickelt. Aber all diese Effekte treffen, wenn wir jetzt mal im Bereich Armut bleiben, natürlich die Ärmsten der Welt noch viel stärker. Ja, also da haut das natürlich massiv rein, wenn dann auch noch zusätzlich diese Kürzungen kommen. Und haben wir da nicht eine umso größere Verantwortung, was zurückzugeben, weil es uns im Zweifel on the margin weniger betrifft. Und ja, ich finde es gut. Ich glaube, das ist momentan, wenn ich mir das anschaue, also wir arbeiten auch mit Giving What We Can eng zusammen und wir sind sozusagen auch der deutsche Ableger, also wir sind der deutsche Pledge Club sozusagen. In den angloamerikanischen Ländern wird, glaube ich, noch mehr darüber geredet, dass ich was zurückgebe und wie ich gebe und dass ich irgendwie auch jetzt das 10%-Versprechen getroffen habe. In Deutschland redet man ja nicht so gerne über Geld und deswegen auch nicht so gerne übers Spenden. Aber die Bewegung kommt auch hier rüber, ja. Also ich habe auch diesen 10%-Pledge gemacht. Also ich bin quasi auch ein Giving What We Can-Mitglied. Und das ist auch gut so, weil es mich immer wieder daran erinnert, so, ja, ich habe dieses Versprechen gegeben und vielleicht ist es auch gut, wenn man das Versprechen gibt und dann kommen mal härtere Zeiten und man weicht nicht so schnell davon zurück, ne, sondern man hat irgendwie noch sich selber dieses Versprechen gegeben, dass man was zurückgeben möchte. Von daher, ja, das ist so eine ganz spannende Bewegung und ich hoffe, dass sie noch viel mehr Einzug in Deutschland sozusagen erhält.
Ich finde das ein sehr gute Challenge, auch sich da drin zu spiegeln, weil dieses ganze Thema ist ja so einmal aufgeladen von Pflicht, Schuld, Sühne. Dir geht's gut, du bist schuldig, ne, was zumindest ich als Katholik natürlich so oder sagen wir mal in der katholischen Prägung so erlebt habe, ne. Dann heiße ich natürlich Martin, also bin ich natürlich auch den guten Martin verpflichtet, der seinen Mantel teilt. Okay, der gibt gerade 50%, naja, okay, Pferd hat er behalten, kann ich mir dann auch noch gut rechnen. Und dann ist das ja immer so eine ambivalente Lage in einem. Man hat so diese, ja, auf meine Schuldknöpfe will ich ja nicht reagieren und dann will ich empowered sein und ein freies Individuum sein, aber mich ja auch irgendwie mit der Welt verbunden fühlen. Und dann ist so, ja, verbinde ich mich jetzt damit, wenn ich da Geld gebe? Und manchmal habe ich so gemerkt, naja, wenn ich die kenne, die Leute, wenn ich weiß, was die machen, und dann weiß ich, ja, jetzt habe ich dem und dem, jetzt können die da im Dorf einen Brunnen bauen, dann habe ich eine Story, die ich mir erzählen kann. Aber wenn ich jetzt einfach nur effektiv, ja, da werden irgendwelche Netze an irgendwen gemacht, what does it do for me? Und diesen Aushandlungsprozess in einem selber, so was macht das Gefühl mit mir, finde ich da ganz spannend.
Ist auch total spannend und das ist auch, da war jetzt ganz viel drin. Also mal angefangen mit dem genau kirchlichen und wie hast du es nochmal gesagt, mir geht's gut, also bin ich schuldig. Ich würde vielleicht das übersetzen in mir geht's gut, also habe ich eine Verantwortung. Ja, also ich glaube, das Schuldkonzept ist kein guter Treiber. Und ich finde es einfach viel sinnvoller, auch aus dieser Selbstwirksamkeit über Verantwortung zu sprechen und die Möglichkeit zurückzugeben. Also ich sehe das eigentlich immer, wie cool, dass du in der Lage bist, was zurückzugeben. Und dann sehe ich das schon auch als eine Verantwortung. Und dann lass uns doch schauen, dass wir damit möglichst viel Gutes tun. Und dein Punkt, genau, also ne, ich möchte da irgendwie jemanden kennen. Also es kann dann halt, ne, ich kenne jemanden aus der Organisation oder ich habe eine persönliche Betroffenheit oder mein Nachbar hat da auf einer Reise irgendwie was gegründet. Da gibt es ja viele Gründe. Wir nennen das halt immer genau. Das ist so dieses Thema von Nähe und Distanz. Und in unserer Bewegung oder so, wie wir darüber denken, zählt halt jedes Menschenleben oder jedes Tierleben gleich. Und wir versuchen halt das Beste zu machen. Und sozusagen, das stimmt, diese persönliche Beziehung fast rauszunehmen, weil wir sagen, ha, da kommt das Ego rein. Ja, da möchtest du, Martin, den Warm Glow-Moment haben. Ne? Kriegst noch ein persönliches Dankeschön oder kennst jemanden und gehst dann zur Veranstaltung, wo der Scheck übergeben wird. Also das nehmen wir raus, weil wir sagen, da darf Ratio maximal wirken. Und es fühlt sich trotzdem richtig cool an, weil, also jetzt habe ich natürlich auch den Vorteil, dass das mein Job ist und ich mich viel damit beschäftige und die Organisationen auch kenne und mit denen in Interaktion bin. Und das sind wahnsinnig großartige Leute, die wahnsinnig großartige Dinge tun. Und es gibt auch Organisationen, gerade im Bereich Armut, wenn wir jetzt zum Beispiel die Malarianetze nehmen, da kannst du auf der Webseite verfolgen, wo dein Geld hingeht und welche Malarianetze damit finanziert wurden. Oder wenn du an GiveDirectly spendest, diese Organisation, die eben das bedingungslose Cash-Einkommen macht, die machen auch tatsächlich sowas wie so, die teilen Geschichten, was Menschen damit gemacht haben. Da wissen wir immer, wohin gingen unsere Spenden, die bei uns gebündelt für die Organisation ankommen, in welche Dörfer ging das und was wurde in den Dörfern damit gemacht. Und dann kann man auch sowas wie so einen virtuellen Ausflug in so ein Dorf machen, um einfach mal zu sehen, was Menschen damit machen und wie sie darüber nachdenken, dass sie jetzt so ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten haben. Aber ja, wir versuchen sozusagen das, was du gerade gesagt hast, was wahrscheinlich sehr menschlich ist, diesen Warm Glow Ego Moment, den versuchen wir so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, den schieben wir jetzt mal beiseite. Es darf sich trotzdem gut anfühlen, aber lasst uns doch einfach das Maximale damit erreichen. Und ich glaube aber auch, darüber sprach ich noch vorgestern, dass es aber auch wichtig ist, vielleicht so als Anstoß, dass man diesen positiven Feedback Loop hat. Ja, also du gibst und du erfährst, dass du jemandem damit jetzt was Gutes getan hast. Und das ist natürlich auch ein Motivationstreiber für dich, dass du nicht aus dieser Schuld kommst, sondern aus einer Verantwortung und auch feststellst, Selbstwirksamkeit, was du eben sagtest, du kannst etwas bewirken und verändern. Und dann nehme ich dich gerne dann, wenn du dieses Erlebnis hattest, mit auf die Reise von, du kannst sogar noch mehr verändern. Ja.
Ja, ich finde das ganz spannend. Ich mag ja dieses Wort Vermögen. Ja, wer Vermögen hat, vermag was. Und dass das ja im gewissen Sinne auch in mir selber so eine Art Reise ist zu einer, wie soll ich sagen, neuen ökonomischen Ethik, wo ich dann ja, vielleicht ist es eine reifere Form der Großzügigkeit zu lernen. Also die eben nicht sagt, haha, ich war dann mit 10, ne? Und hier ist mein Scheck und mein Beitrag auf Instagram, sondern der aus einer anderen Verbundenheit zum großen Ganzen entsteht.
Total. Und so würde ich auch den Großteil unserer Spender und Spenderinnen sehen. Ne? Also wir haben wenig Mäzen. Und also viele von unseren Spendern wollen auch gar nicht über ihr Spenden sprechen, ne? Weil sie einfach sagen, nee, ich mache das einfach und ich fühle mich verantwortlich, ich fühle mich verbunden und ich fühle mich dann auch gut, aber ich muss gar nicht so viel darüber reden. Also tu Gutes und rede darüber. Manchmal wäre es vielleicht ganz gut, um einfach so ein bisschen noch andere Leute zu inspirieren. Aber viele oder der Großteil unserer Spender und Spenderinnen, die ich kenne, die ich persönlich kenne, mit denen ich spreche, sind eigentlich sehr bescheiden in dem Ganzen. Ja, also viele davon verdienen gut und fühlen sich eben verantwortlich und wollen etwas zurückgeben. Und wie du sagst, also sie vermögen etwas zu tun. Und fühlen sich dadurch auch natürlich selbstwirksamer und verbundener. Und das ist eine ganz andere Dynamik, würde ich sagen, als in so einer Mäzen-Szene, ja, wo du dann vielleicht noch die fesche Charity-Party in deinem Garten machst und Häppchen und Champagner gereicht werden. Das ist überhaupt nicht das Ökosystem, in dem wir uns bewegen. Zum Glück. Ich glaube, da wäre ich auch nicht sonderlich erfolgreich.
Ich finde das interessant, ne? Weil man denkt erstmal, ja, das ist so rational, das wird ja auch so bekräftigt. Und gleichzeitig denke ich, nee, so Entscheidungen sind nie rational, ne? Sondern da ist immer auch eine Komponente drin, vielleicht auch rauszugehen aus diesem impulsivhaften, ach, wieder eine Katastrophe, ja, da können wir ja mal, sondern das wie so ein, ja, sich als Teil eines größeren Systems begreifen, in dem ich Vermögen bin und Wirksamkeit erzeugen kann.
Also du hättest es nicht schöner beschreiben können, was unser Ziel ist. Ja, das nehme ich gleich mal mit. Ja, absolut. Also dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, es ist, wenn du mit unseren Spendern und Spenderinnen triffst, ich bin natürlich jetzt voll drin, ne? 24/7 mache ich das und denke darüber und bin auf den Konferenzen.
Du denkst, alle
und
Menschen,
bin in der
die ich
Bubble.
Kenne, spenden. Ne?
Ja, genau. Alle Menschen, die ich kenne, spenden wirksam. Und es kann doch gar nicht anders sein. Ja, und deswegen ist es immer super, auch Gespräche zu führen, um zu verstehen, was Menschen antreibt und motiviert und wie sie sozusagen über Spenden überhaupt und das wieder nachdenken. Aber genau das versuchen wir ja sozusagen in die Welt zu tragen. Ne? Also du hast Vermögen und vermagst Gutes zu tun, versuche es doch bestmöglich zu tun.
Wenn du so in die Zukunft guckst, was könntest du dir denn vorstellen? Welche Entwicklung siehst du da? Es gibt ja, ich sag mal, die einen, die sich jetzt rausnehmen, ja, und dann so ein bisschen wieder dieses, lass uns mal aufrüsten, das scheint jetzt das Sinnvollste zu sein. Und du denkst, aua, aua, ne? Was wünschst du dir, was siehst du da, was erhoffst du dir?
Also ich glaube, das, was ich sehe und was ich mir wünsche, klafft gerade sehr auseinander. Ich glaube, wir sehen ja leider eine immer stärker werdende Polarisierung und Ungleichheit in der Welt. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass das nicht so wäre und weniger dramatisch wäre. Vor allen Dingen, was mich halt, glaube ich, in den letzten Jahren so erschüttert hat, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Also ich bin groß geworden, wahrscheinlich in einer relativ friedlichen, sagen wir jetzt mal, Welt. Ja. Und was das Thema Demokratie anging, habe ich immer gedacht, es reicht, wählen zu gehen. Aber ich habe die Demokratie für selbstverständlich erachtet. Und das sehen wir einfach, dass das gerade nicht mehr so ist. Und deswegen ist das jetzt auch ein Themenbereich bei uns, den wir neu aufgenommen haben. Aber das, was wir da für Tendenzen sehen in Richtung autoritäre Regimes oder Tendenzen, das macht mir schon große Sorge. Und natürlich gibt es, um wieder auf den Anfang oder einer deiner Anfangsfragen zurückzukommen, die große Sehnsucht in mir, dass wir uns als Menschheit einfach verbundener fühlen. Wie wir da hinkommen, weiß ich auch noch nicht so genau, aber ich hoffe, dass wir zumindest mit Effektivspenden einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Aber ich traue mich gar nicht so richtig in die Zukunft zu schauen, weil ich gerade schon einfach wahnsinnig viele Herausforderungen sehe. Und wir können, also ich versuche halt im Kleinen zu wirken und im Kleinen zurückzugeben und über Effektivspenden möglichst viele Spenden einzusammeln, die genau in diesen Themen hoffentlich was Gutes bewirken und wahrscheinlich was Gutes bewirken. Aber sozusagen der Ausblick auf der Metaebene stimmt mich gerade nicht immer besonders optimistisch.
Ja, ich bin ja Berufsoptimist. Ne?
Ja, ich versuche es auch zu sein und ich glaube auch, das ist auch, wenn ich mit unseren Spendern und Spenderinnen oder den Organisationen oder den Forschungspartnern spreche, glaube ich doch noch an, ne, im Grunde gut, also an das Gute in der Menschheit. Und das hilft mir auch. Ich glaube, das hilft mir auch, in dieser Zeit einfach doch noch nach vorne zu schauen und noch einen gewissen Optimismus zu wahren.
Ich muss immer denken, aus irgendeinem Grund habe ich vor Jahren mal angefangen, alle meine Vorträge mit Viktor Frankl zu beginnen. Ja, und Zitat von dem, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, ja, und die Größe dieses Raums ist von unserer Haltung beeinflusst. Und sein Statement, ich habe es neulich nochmal gehört, dieses sagt trotzdem Ja zum Leben. Wo du sagst, na, wenn der das konnte, als KZ-Häftling, ne? Also dieses Ja zum Leben, ne? Und das finde ich auch toll bei euch, dass ihr sagt Ja zum Leben und wir können ein Ja geben, ein Ja unterstützen und der Hebel ist gigantisch, ne? Wie du eben das Leben bejahen kannst und damit auch ein Vertrauen in das Leben, dass das Leben nicht apokalyptisch ist, sondern das Leben will leben, ja, und kann das auch und Der Mensch wird auch seinen Weg finden, da bin ich mir sicher, auch wenn es natürlich mit mehr oder weniger Leid zu tun haben kann. Ne? Und das finde ich natürlich auch toll bei euch, dass ihr auch sehr viel Leid direkt mindert. Ja, so das fand ich ja bei diesem Parasitenmedikament so, wo du sagst, zack, ein paar Pfennige, paar Cent und du hast einfach mal Leid weggenommen von irgendjemandem, ne? Also großes Leid, dass das eben auch so einfach gehen kann, ne? Und sich damit zu verbinden und dann zu hoffen, dass das in der Summe auch trägt.
Ja, unbedingt. Also ich würde auch sagen, trotz dessen, was ich eben gesagt habe, generell sage ich auch total Ja zum Leben und kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast, einfach auch dann wirklich diese Rückmeldung und Rückkopplung zu bekommen, genau mit wenigen Cents oder mit wenigen Euros, deswegen auch kleine Spenden. Natürlich möchte ich jeden animieren, mehr zu spenden, aber auch kleine Spenden können schon wirklich Leid mindern. Und wie cool ist das, dass wir das machen können? Ja, und wie cool ist das, dass es darüber Forschung gibt und dass es darüber Berichte gibt und dass wir dann auch wissen, wo das Geld hingehen kann und dass wir dann auch wissen, ja genau, damit hast du jetzt Leid verringert und es geht Menschen hoffentlich besser. Und das, finde ich, führt halt auch wieder zu dieser Verbundenheit damit als Gegenpol, würde ich sagen, zum Rückzug ins Private. Ne? Und ich lese keine Nachrichten mehr und ich mache die Schotten dicht und kann das alles gar nicht mehr ertragen, finde ich, ist die Möglichkeit zu spenden und effektiv zu spenden auch eine Antwort, um, wie du sagst, doch wieder auf das Ja zum Leben zurückzukommen, was vielleicht manchmal gerade vielen nicht so leicht fällt.
Gibt es so ein Projekt, was dir gerade so im Moment besonders gefällt oder wo du das Gefühl hast, Mensch, hier bewegen wir gerade was, das ist geil, ja.
Ach, ich finde ja alle unsere Organisationen toll und ich habe die Möglichkeit, mit all denen zu sprechen. Und ich komme ursprünglich, also meine Spendenreise ist auch eine von, ich habe angefangen im Bereich Armut zu spenden. Ich bin schon über 30 Jahre Vegetarierin, habe dann aber festgestellt, um Tierleid zu verringern, reicht es nicht, dass ich eine Vegetarierin bin, sondern da brauchen wir ganz andere Hebel. Und natürlich hat der Klimaschutz mich auch immer begleitet, deswegen spende ich auch in dem Bereich. Und jetzt eben, wie gesagt, auch noch das Thema Demokratieverteidigung oder Verminderung von katastrophalen Risiken. Und überall gibt es wirklich tolle Projekte und auch tolle Erfolge. Die Sachen im Bereich Armut sind häufig am greifbarsten. Ich habe was in der Hosentasche. Ich weiß, wir haben nur eine Audiospur, aber das ist ein Test, der sieht aus wie ein Covid-Test. Das ist aber von einem Startup, was vor 2-3 Jahren gegründet wurde, die Healthy Futures heißen. Und was machen die? Die ergänzen einfach 15 Cent einen Syphilis-Test bei einem HIV-Test, der mit schwangeren Menschen auf den Philippinen gemacht wird. Ja, und das ist so einfach, wo du denkst, okay, 15 Cent und du kannst halt durch einen Penicillin-Shot, der irgendwie einen Dollar kostet, kannst du sozusagen die Mutter-Kind-Übertragung vermeiden.
Oh.
Und das ist so, okay, wie einfach ist das denn? Und ich habe letzte Woche mit einem der Gründer in Hamburg zusammengesessen. Und das ist jetzt ein Projekt, was einfach, ne, so, es ist so simple. Und dazu gab es halt den Research und man hat festgestellt, es gibt einfach noch viele Mutter-Kind-Übertragungen und dann sozusagen viele Beeinträchtigungen und Krankheiten bei Kindern, die mit Syphilis auf die Welt kommen. Und es gibt aber so eine einfache Lösung dagegen. Und dann haben die einfach mal diese Organisation an den Start gebracht. Und das finde ich halt besonders beeindruckend. Und davon gibt es ganz viele in unserem Ökosystem. Und es ist so ein bisschen immer so, die letzte Organisation, mit der ich gesprochen habe, von der bin ich total begeistert, weil ich alle unsere Organisationen toll finde.
Ja, schön. Merkt man dir auch an, dass du deine Berufung gefunden hast. Wenn jetzt unsere Hörerinnen für sich das Thema entscheiden, was können sie machen? Sie können natürlich auf effektiv-spenden.org gehen. Was findet man da? Was kann man tun?
Genau, auf unserer Webseite kannst du tatsächlich einfach dich erstmal informieren über unseren Ansatz, über den wir jetzt so ein bisschen besprochen haben und das Ökosystem, was wir auch besprochen haben und die unterschiedlichen Themengebiete und wie wir in den jeweiligen Themengebieten über sozusagen unseren Ansatz nachdenken, also die sogenannte Theory of Change. Wir haben ein bisschen die bei Armut beleuchtet, ein bisschen die bei Klima, aber du kannst es dir auch in den anderen Bereichen anschauen. Und dann kannst du natürlich theoretisch direkt spenden und kriegst dann von uns auch die Spendenquittung, weil das ist ja auch in Deutschland noch sozusagen steuerbegünstigt und incentiviert. Wenn du spendest an eine deutsche Organisation, deutsche Gemeinnützige, kriegst du die Spendenquittung. Also es macht es auch nochmal interessanter. Und du kannst auch den 10%-Pledge machen. Ja, also wenn du dich entscheidest, tatsächlich 10% deines Einkommens zu spenden. Aber du kannst auch einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, also ich verstehe, dass das eine große Entscheidung ist, dass viele den Impuls haben, aber vielleicht auch so ein bisschen überwältigt sind. Wie soll ich denn da jetzt eine Entscheidung treffen? Ich werde hier völlig überflutet und wir können uns darum sozusagen kümmern. Also wir können einfach auch mal ein Gespräch darüber führen, warum wir so spenden, wie wir spenden und wer wir sind und wie du eigentlich überhaupt mal dazu kommst, für dich Entscheidungskriterien festzulegen. Also das heißt, ja, du kannst auf unserer Webseite direkt spenden. Das ist sozusagen eine Plattform, die voll digitalisiert und automatisiert ist. Das funktioniert. Du kannst aber auch immer mit uns Kontakt aufnehmen. Wie du hörst, Martin, also wir reden gerne darüber und wir begleiten auch gerne Menschen in ihrem Entscheidungsprozess. Und ich glaube, es ist einfach gut, sich damit auseinanderzusetzen, bewusst auseinanderzusetzen und nicht aus einem Impuls, weil gerade Weihnachten ist und dann das Steuerjahr endet oder weil gerade eine Katastrophe da stattfindet. Ich glaube, es ist einfach, mein Appell ist eigentlich, setze dich bewusst damit auseinander und genau, indem du Ja zum Leben sagst und auch sozusagen dein Vermögen hast, vermagst du was zu ändern. Und wir hoffen halt, dass möglichst viele Menschen bewusst diese Entscheidung treffen und dann auch sehr bewusst entscheiden, wie sie spenden wollen. Und darauf sind wir hoffentlich eine Antwort.
Ich danke dir, Anne, für diese Information zu eurer Bewegung und ich hoffe, dass die weiter wächst und dass ihr gute Unterstützung findet.
Das hoffe ich auch, das wünsche ich mir auch und ich danke dir für das inspirierende und interessante Gespräch, Martin. Mach's gut.
Danke.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.